From the conference center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor des Religionsinstituts ORM. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonwell Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur zweiten Versammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Wir begrüßen auch die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die der Konferenz beiwohnen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor des Religionsinstituts in Orem in Utah unter der Leitung von Ryan Agate mit Bonnie Goodliffe und Linda Margits an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Ehre sei unserem Herrn«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Ian S. Adern von den 70ern und danach singt der Chor das Lied »Mein früheres Leben im Himmel«.
Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir hier versammelt sind, wo auch immer auf der Welt wir uns befinden, um die Wahrheit zu vernehmen. Wir sind dankbar, dass wir hier sind, bei unserem lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Wir haben ihn lieb und beten, dass du ihn weiterhin stärkst. Wir sind dankbar für die Vorbereitung, die die Sprecher getroffen haben, und bitten, dass das, worüber sie nachgedacht und vorbereitet haben, gute Früchte tragen möge und dass wir vom Geist berührt werden mögen, wenn wir ihre Worte anhören. Vater, wir sind dankbar für unseren Heiland Jesus Christus und sein Sühnopfer. Hilf uns, ihm nachzueifern, ein guter Jünger zu sein. Darum bitten wir dich und tun es im Namen unseres Heilands, Jesus Christus. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf wird Ihnen jetzt die leitenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Nach der Beamtenbestätigung verließ Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht vor. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2013 vor. Präsident Uchtdorf.
Brüder und Schwestern, es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage bestätigen. Henry, Benny und Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Wir entlassen heute mit aufrichtigem Dank Elder Ted R. Callister als Generalautorität und als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Lynn G. Robbins als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Gebiets-70er zum 1. Mai 2014 entlassen.
Petro E. Abularok, Julio A. Angulo,
Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us.
Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit Dank Bruder Russell T. Oscarthorpe, Bruder David M. McConkie und Bruder Matthew O. Richardson als Präsidentschaft der Sonntagsschule entlassen. Wir entlassen außerdem sämtliche Mitglieder des Hauptausschusses der Sonntagsschule. Wer sich unserem Dank für die bemerkenswerten Leistungen und das Engagement dieser Brüder und Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Chi Hong Sam Wong und Jörg Klebingard als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er und Larry S. Ketcher sowie Hugo E. Martinez als neue Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es bitte durch das gleiche Zeigen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen.
Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Sergio Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Ted R. Collister als Präsident der Sonntagsschule bestätigen, mit John S. Tanner als erstem und Devin G. Durant als zweitem Rategeber. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Wir weisen darauf hin, dass Bruder Tanner und Bruder Durant derzeit als Missionspräsident dienen und daher nicht hier im Konferenzzentrum zugegen sind. Sie nehmen ihre Arbeit in der Präsidentschaft der Sonntagsschule offiziell nach ihrer Entlassung als Missionspräsident im Juli 2014 auf. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben und Ihre Gebete für uns. Wir bitten die neu berufenen Generalautoritäten, nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen.
It's a long walk.
Das ist ein sehr langer Weg.
As announced by the Jurgensen,
wie angekündigt, wird Bruder Jurgensen nun den Buchprüfungsbericht verlesen. Ihm folgt Bruder Hills, der den statistischen Bericht vorträgt.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2013 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für die Not zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.
Zur Information der Mitglieder der Kirche hat die erste Präsidentschaft den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2013. An diesem Tag gab es 3050 Pfähle, 405 Missionen, 571 Distrikte und 29.253 Gemeinden und Zweige. Gesamtzahl der Mitglieder betrug 15.082.028. Die Anzahl neu eingetragener Kinder im Jahr 2013 betrug 115.486. Im Laufe des Jahres gab es 282.945 Bekehrtentaufen. Am 31. Dezember gab es 83.035 Vollzeitmissionare sowie 24.032 Missionare im Kirchendienst. 2013 wurde ein Tempel geweiht, der Tuchigalpa-Tempel in Honduras. Die Gesamtzahl der im Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 141.
Wir freuen uns nun von Elder Russell M. Nelson und Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir fühlen uns Ihnen zutiefst verbunden und sind sehr dankbar für Sie. Wir sind dankbar für die Aufgaben, die wir unter Ihnen haben. Als ich neulich mit dem Flugzeug unterwegs war, meldete der Pilot, dass uns beim Sinkflug Turbulenzen bevorstünden und dass alle Passagiere sich deshalb fest anschnallen sollten. Wie angekündigt, gerieten wir in Turbulenzen. Es war reichlich ungemütlich. Auf der anderen Seite des Ganges, einige Reihen hinter mir, geriet eine Frau vor Angst in Panik. Bei jedem erschreckenden Absacken und jedem unangenehmen Stoß schrie sie auf. Erfolglos versuchte ihr Mann, sie zu beruhigen. Sie schrie hysterisch weiter, bis wir die Turbulenzen hinter uns hatten und sicher gelandet waren. Sie tat mir leid, weil sie solche Angst gehabt hatte. Da Glaube das Heilmittel gegen Furcht ist, wünschte ich insgeheim, ich hätte ihren Glauben stärken können. Als die Passagiere später aus dem Flugzeug stiegen, sprach mich ihr Mann an. Er sagte, es tut mir leid, dass meine Frau solche Angst hatte. Ich konnte sie nur trösten, indem ich ihr sagte, Elder Nelson sitzt mit im Flugzeug, du brauchst keine Angst zu haben. Ich wüsste zwar nicht, wie meine Anwesenheit sie hätte trösten sollen, aber es ist eine Tatsache im Leben, dass unser Glaube geprüft und gefordert wird. Manchmal gibt es Prüfungen, bei denen es offenbar um Leben und Tod geht. Für diese verängstigte Frau stellte ein heftig rüttelndes Flugzeug einen Moment der Wahrheit dar, in dem die Kraft des Glaubens wirklich auf dem Prüfstand steht. Wenn wir vom Glauben sprechen, von dem Glauben der Berge versetzt? Sprechen wir nicht vom Glauben im Allgemeinen, sondern vom Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus kann wachsen, wenn wir mehr über ihn erfahren und nach unserer Religion leben. Der Herr hat die Lehre Jesu Christi aufgestellt, um uns zu helfen, mehr Glauben zu haben. Im heutigen Sprachgebrauch jedoch kann das Wort Religion für jeden etwas anderes bedeuten. Religion im wörtlichen Sinn bedeutet von neuem binden oder zurückbinden an Gott. Vielleicht fragen wir uns, sind wir so fest an Gott gebunden, dass unser Glaube dies auch zeigt? Oder sind wir eigentlich an etwas anderes gebunden? So habe ich etwa an einem Montagmorgen ein Gespräch über eine Sportveranstaltung mit angehört, die am Sonntag zuvor stattgefunden hatte. Bei einigen dieser begeisterten Fans habe ich mich gefragt, ob ihre Religion sie nicht an nichts weiter als einen auf- und abspringenden Ball festbindet. Wir können uns fragen, wo ist unser Glaube? Hängt er an einer Mannschaft? Hängt er an einer Marke? Oder einer berühmten Persönlichkeit? Selbst die beste Mannschaft kann verlieren. Ruhm kann verblassen. Es gibt nur einen, bei dem ihr Glaube immer sicher aufgehoben ist, und das ist der Herr Jesus Christus. Und sie müssen ihren Glauben zeigen. Gott hat im ersten seiner 10 Gebote erklärt, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Er hat auch gesagt, blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Und doch blicken so viele Menschen nur auf ihren Kontoauszug, um Frieden zu finden, oder auf ihre Mitmenschen, um ihnen nachzueifern. Oft wird das, woran ein Mediziner, Pädagoge oder Politiker glaubt, auf die Probe gestellt. Zeigt sich seine Religion oder bleibt sie verborgen, wenn er seine Ziele verfolgt? Ist er an Gott oder an Menschen festgebunden? Vor Jahrzehnten stand ich in meinem Medizinstudium vor einer solchen Prüfung, als ein Kollege mich rügte, weil ich mein Berufswissen nicht von meiner religiösen Überzeugung getrennt hatte. Er verlangte von mir, diese beiden Bereiche nicht zusammenzubringen. Wie sollte ich das machen? Wahrheit ist Wahrheit. Man kann sie nicht teilen. Und man kann keine Stückchen beiseite schieben. Ob wir sie nun dem Labor eines Wissenschaftlers oder einer Offenbarung verdanken, alle Wahrheit geht von Gott aus. Alle Wahrheit ist ein Teil des Evangeliums Jesu Christi. Und doch verlangte man von mir, meinen Glauben zu verbergen. Ich ging auf die Forderung meines Kollegen nicht ein. Ich zeigte meinen Glauben. In allen Berufen kommt es darauf an, dass man mit größter Präzision vorgeht. Wer gebildet ist, legt Wert auf seine Meinungsfreiheit. Eine vollständige Freiheit gibt es jedoch nicht, wenn ein Teil dessen, was jemand weiß, wegen einer Regel, die irgendwer aufgestellt hat, ignoriert wird. Geistige Wahrheiten dürfen nicht ignoriert werden, vor allem Gottes Gebote nicht. Wer die Gebote Gottes hält, wird gesegnet, und zwar jedes Mal. Wer die Gebote Gottes bricht, verliert Segnung, und zwar jedes Mal. Es gibt viele Schwierigkeiten, weil die Welt voller unvollkommener Menschen ist. Ihre Ziele und Wünsche werden stark von ihrem Glauben oder ihrem Mangel an Glauben beeinflusst. So mancher stellt andere Prioritäten über Gott. Von einigen wird die Bedeutung der Religion für die heutige Zeit in Abrede gestellt. Wie zu allen Zeiten gibt es auch heute Menschen, die über die freie Religionsausübung spotten oder sie schlecht machen. Einige machen die Religion gar für alle möglichen Übel in der Welt verantwortlich. Gewiss, es hat Zeiten gegeben, da im Namen der Religion Gräueltaten verübt wurden. Aber das Leben nach der wahren Religion des Herrn, also das Bestreben, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu werden, stellt eine Lebensweise und eine tägliche Verpflichtung dar, durch die man göttliche Führung erhält. Wenn Sie Ihre Religion ausüben, üben Sie Ihren Glauben aus. Sie zeigen Ihren Glauben. Der Herr wusste, dass seine Kinder lernen müssen, wie sie zu ihm finden können. Er sagte, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zur Erhöhung führt, und wenige sind es, die ihn finden. Die Heiligen Schriften zeigen einen der besten Wege auf, wie man den Kurs finden und halten kann. Wer sich mit ihnen auskennt, wird auch geschützt. So haben zum Beispiel im Laufe der Geschichte Infektionen wie das Kindbettfieber viele unschuldige Mütter und Säuglinge das Leben gekostet. Und doch stehen bereits im Alten Testament die richtigen Grundsätze für den Umgang mit infizierten Patienten, und das seit mehr als 3000 Jahren. Viele Menschen sind umgekommen, weil bei der Suche nach Erkenntnis das Wort des Herrn nicht beachtet wurde. Meine lieben Brüder und Schwestern, was versäumen wir im Leben, wenn wir zwar immer lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können? Wir können durch die Heiligen Schriften große Erkenntnis und durch gläubiges Gebet Inspiration erlangen. Wenn wir dies tun, erhalten wir Hilfe bei den täglichen Entscheidungen. Insbesondere, wenn die Gesetze von Menschen gemacht und durchgesetzt werden, müssen die Gesetze Gottes unser Maßstab sein. Bei kontroversen Themen sollten wir uns zunächst um Führung von Gott bemühen. Wir sollen alle Schriften auf uns anwenden, damit wir davon Nutzen haben und lernen können. Gefahren lauern, wenn wir mit Redensarten wie »Das gehört in mein Privatleben« oder gar »Das ist meine beste Seite« für uns eine Unterteilung treffen wollen. Wenn jemand versucht, sein Leben in getrennte Bereiche zu unterteilen, wird sich die eigene Persönlichkeit nie ganz zu ihrer vollen Größe erheben und nie das werden, was sie wirklich sein könnte. Die Versuchung, beliebt zu sein, kann dazu führen, dass man die öffentliche Meinung über das Wort Gottes stellt. Bei politischen Vorhaben oder Werbekampagnen werden gern Meinungsumfragen herangezogen, um einen Plan vorzubereiten. Die Ergebnisse solcher Umfragen sind aufschlussreich, aber sie können schwerlich der Grund dafür sein, dass man Gottes Gebote missachtet. Auch wenn gesagt wird, das macht doch jeder, ist falsch niemals richtig. Das Böse, Irrtum und Finsternis werden niemals Wahrheit sein, auch wenn sie noch so beliebt sind. In den Heiligen Schriften werden wir gewarnt: Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein ziemlich schlüpfriges Lied beliebt. Darin wurde die Unsittlichkeit gepriesen, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass sich 50 Millionen Menschen nicht irren könnten. Tatsache ist aber, dass sich auch 50 Millionen irren können. Und zwar gewaltig. Unsittlichkeit bleibt in den Augen Gottes, der eines Tages über all unsere Taten und Wünsche richten wird, immer Unsittlichkeit. Vergleichen Sie die Furcht und Ungläubigkeit, die heutzutage in der Welt derart vorherrschen, mit dem Glauben und Mut, meiner lieben Tochter Emily, die nun auf der anderen Seite des Schleiers weilt. Als das Leben aus ihrem vom Krebs geschundenen Körper wich, konnte sie kaum mehr sprechen. Aber mit einem Lächeln im Gesicht sagte sie zu mir: Papa, mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß, dass alles gut ausgehen wird. Emily zeigte ihren Glauben, strahlend schön, genau in diesem besonderen Augenblick, als wir es am meisten brauchten. Diese hübsche junge Mutter von 5 Kindern glaubte vollkommen an ihren Vater im Himmel, an seinen Plan und an das ewige Wohlergehen ihrer Familie. Sie war fest an Gott gebunden. Sie war den Bündnissen vollkommen treu, die sie mit dem Herrn und ihrem Mann geschlossen hatte. Sie liebte ihre Kinder und hatte ihren Frieden gefunden, obwohl sie sich bald von ihnen trennen musste. Sie glaubte an ihre Zukunft und an die ihrer Kinder, weil sie an unseren Vater im Himmel und an seinen Sohn glaubte. 1986 hat Präsident Thomas S. Monson gesagt: Natürlich werden wir auch mit Furcht, Hohn und Widerstand konfrontiert. Bringen wir doch den Mut auf, der Allgemeinheit zu trotzen und für Grundsätze einzutreten. Mut, nicht Konformität, findet die Zustimmung des Herrn. Bedenken wir, dass alle Menschen ihre Ängste haben, aber wer seiner Angst mit Glauben ins Auge blickt, hat auch Mut. Präsident Monsons Rat ist zeitlos. Deswegen bitte ich Sie, meine lieben Brüder und Schwestern, inständig, lassen Sie Ihren Glauben Tag für Tag auf dem Weg zu Ihrer ewigen Bestimmung wachsen. Verkünden Sie Ihren Glauben und lassen Sie ihn wachsen. Zeigen Sie Ihren Glauben. Ich bete darum, dass Sie fest an Gott gebunden sind, dass seine ewigen Wahrheiten Ihrem Herzen für immer fest aufgeprägt sind. Und ich bete darum, dass Sie Ihr Leben lang Ihren Glauben zeigen werden. Im Namen Jesu Christi, Amen. Als ich über meine Pflicht nachdachte, das Evangelium zu verbreiten, musste ich an liebe Menschen denken, die mir durch sanfte Einflussnahme den von Gott bestimmten Weg gezeigt haben, der zu meinem geistigen Fortschritt beitrug. In entscheidenden Lebensphasen hat der Vater im Himmel mich mit Menschen gesegnet, denen ich so sehr am Herzen lag, dass sie mitgeholfen haben, meine Entscheidungen in eine gute Richtung zu lenken. Sie haben diese Worte Jesu beherzigt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Als ich klein war, gehörte mein Vater nicht der Kirche an, und meine Mutter hatte sich vom Kirchenleben zurückgezogen. Wir wohnten in Washington, D.C. und die Eltern meiner Mutter über 4000 Kilometer entfernt im Bundesstaat Washington. Einige Monate nach meinem 8. Geburtstag reiste Großmutter Whittle quer durchs ganze Land, um uns zu besuchen. Großmutter machte sich Sorgen, weil weder ich noch mein älterer Bruder getauft worden waren. Ich weiß nicht, was sie wegen ihrer Sorgen zu meinen Eltern sagte, aber ich weiß, dass sie eines Morgens mit mir und meinem Bruder in den Park ging und uns erklärte, wie wichtig es ihrer Meinung nach war, getauft zu werden und regelmäßig die Versammlungen der Kirche zu besuchen. Ich erinnere mich nicht mehr, was sie im Einzelnen gesagt hat, aber ihre Worte berührten etwas in meinem Herzen und bald darauf ließen mein Bruder und ich uns taufen. Unsere Großmutter unterstützte uns weiterhin. Jedes Mal, wenn mein Bruder oder ich
den Auftrag hatten, eine Ansprache zu halten, riefen wir sie an und baten um Vorschläge. Innerhalb weniger Tage kam dann mit der Post eine handgeschriebene Ansprache. Nach einiger Zeit bekamen wir nur noch einen Entwurf für eine Ansprache, der mehr Anstrengung unsererseits erforderte. Großmutter fand genau das richtige Maß an Mut und Respekt, um meinem Vater aufzuzeigen, wie wichtig es ist, uns zu den Versammlungen der Kirche zu fahren. Wo sie nur konnte, bestärkte sie unser Gefühl, dass wir in unserem Leben das Evangelium brauchten. Vor allem aber wussten wir, dass Großmutter uns liebte und dass sie auch das Evangelium liebte. Sie war ein großartiges Vorbild. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir Zeugnis gegeben hat, als ich noch sehr jung war. Ihr Einfluss hat meinem Leben für alle Zeiten eine positive Richtung gegeben. Später, kurz vor dem Abschluss meines Studiums, verliebte ich mich in ein hübsches, junges Mädchen namens Janine Watkins. Ich hatte den Eindruck, auch sie habe mit der Zeit tiefere Gefühle für mich entwickelt. Eines Abends unterhielten wir uns über die Zukunft, und in dieses Gespräch ließ sie mit Bedacht eine Aussage einfließen, die mein Leben für immer änderte. Sie sagte: Wenn ich einmal heirate, dann einen treuen, zurückgekehrten Missionar, und zwar im Tempel. Bis dahin hatte ich mir wegen einer Mission kaum Gedanken gemacht. Doch an diesem Abend war ich plötzlich hochmotiviert, über eine Mission nachzudenken. Ich ging nach Hause und konnte an nichts anderes mehr denken. Ich blieb die ganze Nacht wach. Am nächsten Tag konnte ich mich nicht auf das Studium konzentrieren. Nach vielem Beten traf ich die Entscheidung, zum Bischof zu gehen und meine Missionspapiere auszufüllen. Janine hat mich nie darum gebeten, ihr zuliebe auf Mission zu gehen. Sie liebte mich genug, um mir von ihrer Überzeugung zu erzählen, und überließ es dann mir, die Weichen für meinen weiteren Lebensweg zu stellen. Wir gingen beide auf Mission und wurden später im Tempel aneinander gesiegelt. Janines Mut und die Verbundenheit mit ihrem Glauben haben unser gemeinsames Leben stark geprägt. Ich bin mir sicher, dass wir ohne ihren starken Glauben an den Grundsatz, zuerst dem Herrn zu dienen, nicht das Glück gefunden hätten, das wir genießen. Sie ist ein großartiges Vorbild an Rechtschaffenheit. Beide, Großmutter Whittle und Janine, haben mich genug geliebt, um mir ihre Überzeugung nahezubringen, dass die heiligen Handlungen des Evangeliums und der Dienst für den Vater im Himmel ein Segen für mich wären. Keine der beiden übte Zwang aus oder gab mir das Gefühl, ein schlechter Mensch zu sein. Sie liebten mich einfach und sie liebten den Vater im Himmel. Beide wussten, dass er mehr aus meinem Leben machen konnte, als ich aus eigener Kraft. Beide halfen mir beherzt und auf liebevolle Weise, den Weg des größten Glücks zu finden. Wie kann jeder von uns einen so bedeutenden Einfluss nehmen? Wir müssen diejenigen, denen wir redlich helfen wollen, aufrichtig lieb haben. Dann können sie nach und nach Vertrauen in die Liebe Gottes aufbauen. Für sehr viele Menschen auf der Welt besteht die erste Herausforderung auf dem Weg dahin, das Evangelium anzunehmen, darin Vertrauen zu einem Vater im Himmel aufzubauen, der sie auf vollkommene Weise liebt. Es fällt ihnen leichter, dieses Vertrauen aufzubauen, wenn Freunde oder Angehörige ihnen mit vergleichbarer Liebe begegnen. Wenn sie ihnen das Vertrauen geben, dass sie sie lieb haben, fällt es ihnen wahrscheinlich leichter, auf Gottes Liebe zu vertrauen. Wenn sie dann auch noch liebevoll und überlegt mit ihnen darüber sprechen, welche Lektionen sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Grundsätze sie befolgt haben, um Lösungen für ihre Probleme zu finden, wird dies ein Segen für Sie sein. Zeigen Sie aufrichtiges Interesse an Ihrem Wohlbefinden und geben Sie dann Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi. Sie können auf eine Weise helfen, die auf den Grundsätzen und der Lehre basiert. Fordern Sie diejenigen, die Ihnen am Herzen liegen, auf, herauszufinden, was der Herr von Ihnen erwartet. Dies geschieht beispielsweise, indem Sie ihnen Fragen stellen, die Sie zum Nachdenken bringen und ihnen dann genügend Zeit geben, Stunden, Tage, Monate oder mehr nachzusinnen und die Antworten selbst herauszufinden. Vielleicht müssen Sie ihnen erklären, wie man betet und wie man eine Antwort aufs Gebet erkennt. Erklären Sie ihnen, dass die Heiligen Schriften eine entscheidende Rolle dabei spielen, Antworten zu erhalten und zu erkennen. So helfen Sie ihnen, sich auf zukünftige Möglichkeiten und Schwierigkeiten vorzubereiten. Es ist Gottes Absicht, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Dies ist die Grundlage all dessen, was wir tun. Manchmal sind wir mit etwas, was uns fasziniert, so beschäftigt oder werden von weltlichen Aufgaben so in Anspruch genommen, dass wir Gottes Ziel aus den Augen verlieren. Wenn Sie sich beständig an den elementarsten Grundsätzen orientieren, wird ihnen verständlich, was sie tun sollen, und sie bringen mehr Frucht für den Herrn hervor und werden selbst glücklicher. Wenn Sie an den elementaren Grundsätzen des Erlösungsplans orientieren, sind Sie mehr damit befasst, andere an ihrer Erkenntnis teilhaben zu lassen, weil sie die ewige Bedeutung der heiligen Handlungen des Evangeliums verstehen. Sie werden ihre Erkenntnisse auf eine Weise weitergeben, die in ihren Freunden den Wunsch weckt, geistig gestärkt zu werden. Sie werden dazu beitragen, dass ihre Lieben den Entschluss fassen, allen Geboten Gottes zu gehorchen und den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen. Denken Sie daran, dass die Bekehrung Einzelner nur ein Teil des Werkes ausmacht. Bemühen Sie sich immer darum, Familien zu stärken. Verlieren Sie bei allen Gesprächen die Bedeutung der Siegelung der Familie im Tempel nie aus den Augen. Bei manchen Familien mag es Jahre dauern, wie bei meinen Eltern. Viele Jahre, nachdem ich getauft wurde, ließ auch mein Vater sich taufen und später ließ meine Familie sich im Tempel siegeln. Mein Vater wurde Siegler im Tempel und meine Mutter diente ebenfalls dort. Wenn Sie eine Vision von der Siegelung im Tempel vor Augen haben, werden Sie mithelfen, Gottes Reich auf Erden aufzubauen. Denken Sie daran, jemanden zu lieben, dem man helfen will, ist die machtvolle Grundlage dafür, dass man Einfluss auf ihn hat. Meine Großmutter Whittle und meine Frau Janine hätten keinen nennenswerten Einfluss auf mich gehabt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie mich liebten und das Beste für mich wollten. Mit dieser Liebe verbunden ist das Vertrauen. In manchen Fällen mag es uns schwer fallen, jemandem zu vertrauen. Aber bemühen Sie sich dennoch darum. Die Kinder des himmlischen Vaters können Unglaubliches vollbringen, wenn sie spüren, dass man ihnen vertraut. Alle Kinder Gottes auf dieser Erde haben sich für den Plan des Erretters entschieden. Vertrauen Sie darauf, dass sie dies wieder tun, wenn sie die Gelegenheit dazu erhalten. Sprechen Sie über Grundsätze, die den Menschen, die Sie lieb haben, helfen, auf dem Weg zum ewigen Leben vorwärts zu streben. Bedenken Sie, wir alle machen Stück für Stück Fortschritt. Auch Sie sind diesem Muster gefolgt, um das Evangelium zu verstehen. Halten Sie Gespräche über das Evangelium einfach. Ihr Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi ist ein beeindruckendes Werkzeug. Weitere Hilfsmittel sind das Gebet, das Buch Mormon und die übrigen heiligen Schriften, sowie ihre Treue gegenüber den heiligen Handlungen des Priestertums. All dies wird die Führung durch den Heiligen Geist begünstigen, auf die sie sich unbedingt verlassen müssen. Um erfolgreich zu sein und so zu handeln, wie Christus gehandelt hat, konzentrieren Sie sich auf diesen elementaren Grundsatz des Evangeliums. Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht es, dass wir dem Vater im Himmel ähnlicher werden, damit wir als Familie ewig zusammen sein können. Die elementarste Lehre dieses Werkes ist das Sühnopfer Jesu Christi. Legen Sie bei jeder passenden Gelegenheit Zeugnis vom Erlöser und der Macht seines Sühnopfers ab. Verwenden Sie Schriftstellen, die von ihm handeln und aufzeigen, warum er für jeden das vollkommene Vorbild ist. Sie werden eifrig in den Heiligen Schriften forschen müssen. Verlieren Sie sich nicht dermaßen in Belanglosem, dass Sie es versäumen, die Lehre und die Worte des Herrn kennenzulernen. Wenn Sie eine feste persönliche Grundlage in der Lehre haben, werden Sie ein machtvolles Werkzeug dabei sein, anderen lebenswichtige Wahrheiten nahezubringen, die Sie so verzweifelt benötigen. Wir dienen dem Vater im Himmel am besten dadurch, dass wir anderen dienen und sie auf rechtschaffende Weise beeinflussen. Das größte Vorbild, das je auf Erden weilte, ist unser Heiland Jesus Christus. Sein irdisches Wirken war erfüllt davon, dass er lehrte, diente und anderen mit Liebe begegnete. Er setzte sich mit Menschen nieder, die man als unwürdig erachtete, an seiner Seite zu sein. Er hatte jeden von ihnen lieb. Er erkannte ihre Bedürfnisse und lehrte sie das Evangelium. Er hat uns aufgefordert, seinem vollkommenen Beispiel zu folgen. Ich weiß, dass sein Evangelium der Weg zu Frieden und Glück in diesem Leben ist. Mögen wir daran denken, es ihm gleich zu tun, indem wir andere, die das strahlende Licht des Evangeliums noch nicht angenommen haben, an unserer Liebe, unserem Vertrauen und unserer Erkenntnis der Wahrheit teilhaben lassen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke auch Ihnen, Brüder. Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied »Wir danken, o Gott, für den Propheten«, Nummer 11 im Gesangbuch. Nach dem Lied spricht Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Ihm folgen Elder Claudio D. Zwick und Elder W. Craig Zwick von den 70ern.
Dies ist die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, von allem, was wir aus dem Leben des Erlösers lernen können, ist nichts offenkundiger und machtvoller als sein Gehorsam. Beim vorirdischen Rat im Himmel lehnte Luzifer sich gegen den Plan des himmlischen Vaters auf. Wer Luzifer nachfolgte, setzte seinem ewigen Fortschritt ein Ende. Überlegen Sie sich gut, wem Sie nachfolgen. Jesus brachte seinen Gehorsam mit den Worten zum Ausdruck: Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Während seines geistlichen Wirkens litt er Versuchungen, schenkte ihnen aber keine Beachtung. Ja, er hat durch Leiden den Gehorsam gelernt. Weil unser Heiland gehorsam war, sühnte er für unsere Sünden. Er ermöglichte uns die Auferstehung und bereitete uns den Weg zurück zum Vater im Himmel, der ja wusste, dass wir im irdischen Leben Fehler machen würden, während wir lernten, gehorsam zu sein. Wenn wir gehorsam sind, erkennen wir sein Opfer an, denn wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Mit einfachen und leicht verständlichen Worten lehrte Jesus uns, gehorsam zu sein. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir uns taufen lassen, nehmen wir den Namen Christi auf uns und gehen mit Gott den Bund ein, dass wir bis zum Ende unseres Lebens gehorsam sein wollen. Jeden Sonntag erneuern wir diesen Taufbund, indem wir vom Abendmahl nehmen und bezeugen, dass wir gewillt sind, die Gebote zu halten. Wir suchen Vergebung für alle Gedanken, Gefühle oder Taten, die nicht im Einklang mit dem Willen des himmlischen Vaters sind. Und wir kehren um, indem wir uns vom Ungehorsam abwenden und wieder gehorsam sind. So zeigen wir unsere Liebe für ihn. Wenn wir nach dem Evangelium leben, verstehen wir immer besser, was Gehorsam bedeutet. Manchmal sind wir vielleicht versucht, den Gehorsam des natürlichen Menschen auszuüben, wie ich es nenne. Wir weisen das Gesetz Gottes zugunsten unserer eigenen Weisheit und Wünsche zurück. Da diese Pervertierung des Gehorsams weithin und von vielen praktiziert wird, haben die Grundsätze Gottes auf unsere Kultur und unsere Gesetze immer weniger Einfluss. Manchmal üben Mitglieder auch selektiven Gehorsam. Wir behaupten, Gott zu lieben und zu ehren, picken uns jedoch aus seinen Geboten und Lehren und aus den Lehren und dem Rat seiner Propheten das heraus, was wir voll und ganz befolgen wollen. Manch einer ist vielleicht selektiv gehorsam, weil er nicht alle Gründe für ein Gebot verstehen kann. Gerade so, wie ein Kind nicht immer versteht, warum seine Eltern bestimmte Regeln aufstellen. Wir kennen aber den Grund, warum wir den Propheten folgen. Dies ist die Kirche Jesu Christi. Und er führt seine Propheten wie in allen Evangeliumszeiten. Wenn wir ein tieferes Verständnis von Gehorsam erlangen, erkennen wir, welch wichtige Rolle die Entscheidungsfreiheit spielt. Jesus betete im Garten Gethsemane 3-mal zu seinem Vater im Himmel: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott wollte sich nicht über die Entscheidungsfreiheit des Erlösers hinwegsetzen, aber er sandte einen Engel, um seinen geliebten Sohn zu stärken. Auf Golgatha stand der Erlöser vor einer weiteren Prüfung. Dort hätte er eine Legion Engel rufen können, ihn vom Kreuz zu holen. Aber er traf die Entscheidung, Gehorsam bis zum Ende auszuhalten und sein Sühnopfer zu vollenden, auch wenn es außerordentliches Leid und den Tod mit sich brachte. Gehorsam, der auf geistiger Reife beruht, ist der Gehorsam des Erlösers. Er wird durch wahre Liebe zum Vater im Himmel und zu seinem Sohn hervorgerufen. Wenn wir, wie Christus, aus freien Stücken gehorsam sind, schätzen wir die Worte des Vaters im Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Und wir freuen uns darauf, in die Gegenwart des Vaters im Himmel einzutreten und von ihm zu hören: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Wenn man seine Entscheidungsfreiheit nutzt, um gehorsam zu sein, tut man, was recht ist, ohne sich um die Folgen zu sorgen. Dies erfordert Selbstbeherrschung und bringt uns und durch unser Beispiel auch denen, die um uns sind, Selbstvertrauen, ewiges Glück und Erfüllung. Und es schließt immer die tiefe innere Verpflichtung mit ein, die Priestertumsführer zu unterstützen und ihre Lehren und ihren Rat zu befolgen. Wenn wir uns überlegen, ob wir gehorsam sein wollen, ist es immer nützlich, die Folgen unserer Entscheidungen zu bedenken. Waren Luzifer und seinen Anhängern die Folgen bewusst, die sich aus ihrer Entscheidung ergaben, den Plan des himmlischen Vaters abzulehnen? Falls ja, warum trafen sie dann eine so schreckliche Entscheidung? Wir könnten uns selbst eine ähnliche Frage stellen. Warum entscheidet sich jemand von uns, ungehorsam zu sein, wenn wir doch um die ewigen Folgen der Sünde wissen? In den Heiligen Schriften finden wir eine Antwort. Kain und einige andere Kinder Adams und Evas entschieden sich, ungehorsam zu sein, weil sie den Satan mehr liebten als Gott. Der Schlüssel dazu, gehorsam zu sein wie der Erlöser, ist unsere Liebe zu ihm. Wenn wir uns bemühen, in der heutigen Welt gehorsam zu sein, bekunden wir damit, dass wir alle Kinder des himmlischen Vaters lieben und achten. Und doch kann diese Liebe für andere die Gebote Gottes, die zu unserem Nutzen gegeben wurden, nicht ändern. So beruht zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, noch irgendetwas derartiges tun, auf einem geistigen Gesetz zum Schutz aller Kinder Gottes, selbst der Ungeborenen. Jahrelange Erfahrung zeigt, dass unermessliches Leid folgt, wenn wir dieses Gesetz missachten. Und doch leben viele in dem Glauben, es sei vertretbar, aus persönlichen Gründen oder der Bequemlichkeit halber das Leben eines ungeborenen Kindes zu beenden. Ungehorsam schönzureden ändert nichts an geistigen Gesetzen oder an den Folgen. Es führt vielmehr auf Abwege und zu Verwirrung, Haltlosigkeit und Kummer. Als Jünger Christi unterliegen wir der heiligen Verpflichtung, seine Gesetze und Gebote zu achten. Im Dezember 1831 wurden einige Brüder gebeten, zu helfen, ungute Gefühle zu beschwichtigen, die gegen die Kirche entstanden waren. Durch den Propheten Joseph Smith gab ihnen der Herr eine ungewöhnliche, ja, überraschende Weisung. Zitat: Macht eure Feinde zu Schanden. Ruft sie auf, euch sowohl öffentlich als auch allein gegenüberzutreten. Darum, lasst sie ihre starken Gründe gegen den Herrn vorbringen. Keiner Waffe, die gegen euch geformt ist, wird etwas gelingen. Und wenn jemand seine Stimme gegen euch erhebt, so wird er zu der von mir selbst bestimmten Zeit zu Schanden werden. Darum haltet meine Gebote. Sie sind wahr und treu. Zitat Ende. Die heiligen Schriften sind voller Beispiele von Propheten, die aus eigener Erfahrung Gehorsam gelernt haben. Joseph Smith erlebte die Folgen davon, dass er dem Druck seines Förderers, Freundes und Schreibers Martin Harris nachgegeben hatte. Auf Martins Drängen hin bat Joseph den Herrn um Erlaubnis, Martin die ersten 116 Manuskriptseiten des Buches Mormon zu überlassen, sodass Martin sie seiner Familie zeigen konnte. Doch der Herr sagte Joseph, die Antwort laute Nein. Martin überredete Joseph, den Herrn noch einmal zu fragen. Nach Josephs dritter Anfrage gab der Herr die Erlaubnis, dass 5 bestimmte Personen das Manuskript ansehen dürften. Mit einem überaus feierlichen Versprechen verpflichtete sich Martin, diese Vereinbarung einzuhalten. Als er nach Hause kam und Druck auf ihn ausgeübt wurde, vergaß er seinen feierlichen Eid und gestattete noch anderen, das Manuskript anzusehen, woraufhin er es durch eine List aus den Händen verlor. Daraufhin wurde Joseph vom Herrn zurechtgewiesen und es war ihm nicht mehr gestattet, das Buch Mormon zu übersetzen. Joseph litt und kehrte von seiner Übertretung, dem Druck anderer nachgegeben zu haben, um. Nach einer Weile erhielt Joseph die Erlaubnis, die Übersetzungsarbeit wieder aufzunehmen. Joseph hatte eine wertvolle Lektion über Gehorsam gelernt, die ihm sein ganzes Leben von Nutzen war. Der Prophet Mose gibt uns ein weiteres Beispiel. Als Mose gehorsam eine Äthiopierin zur Frau nahm, machten Mirjam und Aaron ihm Vorwürfe. Doch der Herr tadelte sie und sagte, mit Mose rede ich von Mund zu Mund. Diesen Vorfall erwähnte der Herr, um Mitgliedern der Kirche in unserer Evangeliumszeit etwas beizubringen. 1830 behauptete Hiram Page, Offenbarung für die Kirche zu empfangen. Der Herr wies ihn zurecht und lehrte die Mitglieder, du sollst das, was ich Joseph gebe, befolgen, ja, gleich wie Aaron, denn er empfängt es gleich wie Mose. Gehorsam bringt Segen mit sich, und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Gehorsam wird durch Beispiel gelehrt. Durch unsere Lebensweise bringen wir unseren Kindern bei. Lerne Weisheit in deiner Jugend. Ja, lerne in deiner Jugend, die Gebote Gottes zu halten. Durch Gehorsam werden wir nach und nach stärker und fähig, zukünftige Prüfungen gläubig zu bestehen. Oh ja, der Gehorsam in Gethsemane machte den Erlöser bereit, auch auf Golgatha zu gehorchen und bis zum Ende auszuharren. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Worte Almas drücken meine innersten Gefühle aus. Und nun, meine geliebten Brüder, habe ich euch dies gesagt, damit ich in euch das Bewusstsein eurer Pflicht vor Gott erwecke, damit ihr untadelig vor ihm wandelt. Und nun möchte ich, dass ihr demütig seid und fügsam und sanft seid, eifrig seid im Halten der Gebote Gottes zu allen Zeiten. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass der Erlöser lebt. Weil er gehorsam war, wird jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er unser Erlöser ist. Mögen unsere Liebe zu ihm so tief und unser Glaube an ihn so vollständig sein, dass auch wir gehorsam sind, seine Gebote halten und zurückkehren, um für immer mit ihm im Reich unseres Gottes zu leben, ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen. Ein kleiner Junge übte Klavier. Ein Vertreter beobachtete ihn durchs Fenster und fragte, ist deine Mutter zu Hause? Der Kleine antwortete, und? Was denkst du denn? Unsere fünf lieben Kinder spielen Klavier, weil meine Frau sie dazu motiviert hat. Wenn der Klavierlehrer zu uns nach Hause kam, lief unser Sohn Adrian davon und versteckte sich, um den Unterricht zu schwänzen. Aber eines Tages geschah ein Wunder. Er hatte so großen Gefallen an der Musik gefunden, dass er von sich aus weiterübte. Wenn wir diesen Punkt in unserer Bekehrung erreichen könnten, wäre dies wunderbar. Es wäre herrlich, wenn wir tief im Herzen den Wunsch hegten, die Gebote zu halten, ohne dass uns jemand ständig daran erinnern muss. Und wenn wir fest davon überzeugt wären, dass wir, wenn wir dem rechten Pfad folgen, die in den Heiligen Schriften verheißenen Segnungen erlangen. Vor einigen Jahren fuhr ich mit meiner Frau, unserer Tochter Evelyn und einer Freundin in den Arches Nationalpark. Einer der berühmtesten Felsbogen dort ist der Delicate Arch. Wir beschlossen, die 2 Kilometer zu dem Bogen auf dem Berg hinaufzuwandern. Wir marschierten begeistert los, aber schon nach einer kurzen Strecke brauchten sie eine Rast. Weil ich unbedingt dorthin gelangen wollte, ging ich allein weiter. Ohne auf den Weg zu achten, den ich gehen musste, folgte ich einem Mann, der sich seines Weges ganz sicher schien. Der Weg wurde immer schwieriger und bald musste ich von einem Felsen zum anderen springen. Wegen dieser Erschwernis war ich mir sicher, dass die Frauen meiner Gruppe das Ziel nie erreichen würden. Plötzlich sah ich den Delicate Arch, musste aber überrascht feststellen, dass ich von meinem Standort aus nicht hingelangen konnte. Völlig frustriert kehrte ich um. Ungeduldig wartete ich darauf, die anderen wiederzutreffen. Ich fragte sofort, habt ihr den Delicate Arch erreicht? Glücklich bejahten sie. Sie erklärten mir, dass sie sich an die Wegweiser gehalten hatten. Durch Umsicht und Anstrengung hatten sie ihr Ziel erreicht. Leider hatte ich den falschen Weg genommen. An diesem Tag habe ich etwas Wichtiges gelernt. Wie oft täuschen wir uns, was den richtigen Weg angeht, und lassen uns von den Entwicklungen der Welt irreführen. Es ist notwendig, dass wir uns unablässig fragen, ob wir den Worten Jesu Christi gemäß handeln. Im Buch Johannes finden wir eine wunderbare Lehre. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie eine Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Anhand dieses Gleichnisses können wir unsere sehr enge, unvergleichliche Beziehung zu Jesus Christus erkennen und sehen, wie wichtig ihm jeder einzelne von uns ist. Er ist die Wurzel und der Stamm, der uns das lebendige Wasser bringt, der Saft, der uns nährt, damit wir viel Frucht hervorbringen können. Jesus Christus hat uns dies deutlich gemacht, damit wir als seine Reben, als Wesen, die von ihm abhängig sind, niemals den Wert seiner Lehren unterschätzen. Es mag schwerwiegende Irrtümer geben, und wenn wir sie nicht rechtzeitig richtigstellen, können sie uns auf Dauer vom rechten Weg abbringen. Wenn wir umkehren und Kurskorrekturen akzeptieren, werden wir durch diese Erfahrungen demütiger, ändern unser Verhalten und kommen dem Vater im Himmel wieder näher. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür nennen und mich auf einen der entscheidendsten Augenblicke beziehen, die der Prophet Joseph Smith erlebt hat. Wie Elder Hales es bereits erwähnt hat, aufgrund dieses Erlebnisses haben wir vom Heiland wertvolle Lehren in Bezug auf die Grundsätze erhalten, die wir unser ganzes Leben lang beachten müssen. Es geschah, als Martin Harris die 116 bereits übersetzten Seiten des ersten Teils des Buches Mormon verloren hatte. Der Prophet übte Umkehr, weil er den Ratschlag Gottes nicht befolgt hatte und empfing daraufhin die Offenbarung, die im dritten Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse steht. Ich möchte aus Vers 1 bis 7 drei Grundsätze hervorheben, an die wir immer denken sollen. Die Werke und die Absichten Gottes lassen sich nicht vereiteln. Wir sollen die Menschen nicht mehr fürchten als Gott. Wir müssen ständig umkehren. In Vers 13 spricht der Herr von viererlei, was wir nie tun sollen. Die Ratschläge Gottes für nichts achten, die heiligsten vor Gott gegebenen Versprechen brechen, uns auf unser eigenes Urteil verlassen, mit unserer eigenen Weisheit prahlen. Ich bete darum, dass wir den Weg nie aus den Augen verlieren, damit wir immer mit dem Himmel verbunden sind und uns die Strömungen der Welt nicht mitreißen. Falls jemand von Ihnen den Punkt erreicht, wo er den Weg des Herrn verlässt, an irgendeiner Stelle auf diesem Weg, werden Sie mit tiefer Reue erfahren, wie bitter es ist, die Ratschläge Gottes für nichts erachtet und die heiligsten vor Gott gegebenen Versprechen gebrochen zu haben, sich auf das eigene Urteil verlassen oder mit der eigenen Weisheit geprahlt zu haben. Sollte das der Fall sein, so ermahne ich Sie, umzukehren und auf den rechten Weg zurückzukehren. Eines Tages rief ein Enkel seinen Großvater an, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Er wollte wissen, wie alt er sei. Der Großvater erwiderte, er sei 70 Jahre alt. Da überlegte der Junge einen Augenblick und fragte dann, Großvater, hast du wirklich bei 1 angefangen? Solange wir Kinder und Jugendliche sind, glauben wir, nie alt zu werden. Man denkt niemals an den Tod. Der ist nur für ganz alte Leute. Und bis es soweit ist, vergeht noch eine ganze Ewigkeit. Die Zeit vergeht, Monate und Jahre gehen vorüber, bis man Falten bekommt, die Kraft abnimmt, man häufiger zum Arzt muss und so weiter. Der Tag kommt, an dem wir wieder vor unserem Erlöser und Erretter, Jesus Christus, stehen. Ich bete darum, dass wir ihn in diesem heiligen, erhabenen Augenblick erkennen werden, weil wir von ihm wissen und weil wir seine Lehren befolgt haben. Er wird uns die Nägelmale an seinen Händen und Füßen zeigen und wir werden auf ewig mit ihm vereint sein und vor Freude weinen, weil wir seinen Weg gegangen sind. Ich bezeuge allen Enden der Erde, dass Jesus Christus lebt. Er ermahnt uns: Horcht auf, o ihr Nationen der Erde, und vernehmt die Worte jenes Gottes, der euch erschaffen hat. Mögen wir fähig sein, die Botschaft jenes Gottes, der uns erschaffen hat, zu beachten, zu verstehen und richtig auszulegen, damit wir nicht von seinem Weg abkommen. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Mit Ihnen gemeinsam möchte ich die neu bestätigten Brüder willkommen heißen und meine Dankbarkeit, Elder Callister, zum Ausdruck bringen. Vor 41 Jahren saß ich zusammen mit meiner hübschen Frau Jan und unserem kleinen Sohn Scotty im Fahrerhaus eines schweren LKW. Mit dem Sattelzug transportierten wir eine große Ladung Baumaterial und fuhren durch mehrere Bundesstaaten. Damals gab es weder Anschnallpflicht noch Kindersitze. Meine Frau hielt unseren geliebten Sohn in den Armen. Mir hätte ihre Besorgnis klar sein müssen, als sie meinte: Wir sind aber ganz schön hoch über dem Boden. Während der Abfahrt über dem historischen Dunham Pass, einer steilen Strecke auf dem Highway, füllte sich das Fahrerhaus des LKWs mit dichtem Qualm. Man konnte nur mit Mühe etwas sehen und wir konnten kaum atmen. Um die Geschwindigkeit eines schweren Sattelzugs schlagartig zu verringern, reichen die Bremsen allein nicht aus. Ich setzte die Motorbremse ein, schaltete herunter und versuchte verzweifelt anzuhalten. Als ich an den Straßenrand fuhr, aber noch bevor wir zum Stillstand gekommen waren, öffnete meine Frau die Beifahrertür und sprang mit unserem Baby in den Armen heraus. Ich schaute hilflos zu, wie sie in den Staub fielen. Als der LKW zum Stehen kam, hastete ich aus dem qualmenden Fahrerhaus. Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich über Gestrüpp und Gestein rannte und die beiden in die Arme nahm. Jans Unterarme und Ellbogen waren arg ramponiert und bluteten, aber zum Glück atmete sie und auch unser Son. Ich umklammerte sie, als ich der Staub auf der Seite des Highways legte. Als ich meinen Puls wieder gesenkt hatte und ich zu Atem gekommen war, platzte aus mir heraus: Was um alles in der Welt hast du dir nur dabei gedacht? Weißt du nicht, wie gefährlich das war? Du hättest umkommen können. Tränen liefen mir über die vom Qualm verschmutzten Wangen, als sie mich anschaute und mir etwas sagte, was mir tief ins Herz drang und noch heute in den Ohren klingt. Ich wollte doch nur unseren Sohn retten. Da wurde mir bewusst, dass sie geglaubt hatte, der Motor stünde in Flammen und dass der LKW explodieren würde und wir dabei umkommen würden. Mir war jedoch klar gewesen, dass es sich um eine defekte Elektronik handelte. Gefährlich zwar, aber nicht tödlich. Ich schaute meine liebe Frau an und fragte mich, was für eine Frau nur so etwas Mutiges tun würde. Und zugleich so etwas völlig Unvernünftiges. Diese Situation hätte für unsere Gefühle genauso gefährlich enden können wie für unseren Motor, der versagte. Nachdem wir uns eine Weile angeschwiegen und insgeheim dem anderen die Schuld gegeben hatten, brachten wir glücklicherweise schließlich die aufgewühlten Gefühle zum Ausdruck, die sich hinter unseren hitzigen Ausbrüchen verbargen. Unsere Liebe zueinander und die Sorge um die Sicherheit des anderen bewahrte unsere kostbare Ehe in dieser gefährlichen Situation vor verhängnisvollen Folgen. Paulus warnt: Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. In seinen Worten schwingt eine gewisse Reinheit mit. Was verstehen Sie unter dem Ausdruck kein böses Wort? Wir alle haben regelmäßig mit Gefühlen zu tun, die vor Zorn geladen sind. Entweder mit unseren eigenen oder denen eines anderen. Wir haben unkontrollierte Zornesausbrüche in der Öffentlichkeit beobachtet. Wir haben es als eine Art emotionalen Kurzschluss bei Sportveranstaltungen, auf der politischen Bühne oder gar bei uns zu Hause erlebt. Manchmal sprechen Kinder zu ihren lieben Eltern mit messerscharfer Zunge. Ehepartner, die einige der bedeutendsten und schönsten Erfahrungen des Lebens miteinander geteilt haben, verlieren Weitblick und die Geduld miteinander und erheben ihre Stimme. Jeder von uns, auch wenn wir Kinder eines liebevollen Vaters im Himmel sind und zu seinem Bundesvolk gehören, hat es schon einmal bereut, andere voreilig und selbstgerecht von oben herab beurteilt zu haben. Unsere Wortwahl war schroff, ehe wir die Lage mit den Augen des Gegenübers gesehen und verstanden haben. Wir haben alle aus Erfahrung gelernt, wie sich eine gefährliche Situation aufgrund zerstörerischer Worte in eine verhängnisvolle wandeln kann. In einem kürzlich versandten Schreiben der ersten Präsidentschaft heißt es deutlich, das Evangelium Jesu Christi verlangt von uns, alle Menschen zu lieben und ihnen mit Güte und Höflichkeit zu begegnen, auch wenn wir anderer Ansicht sind als sie. Welche eindrucksvolle Mahnung, dass wir uns weiterhin höflich miteinander austauschen können und sollen. Vor allem dann, wenn wir die Welt aus unterschiedlichem Blickwinkel betrachten. In den Sprichwörtern gibt uns Salomo folgenden Rat: Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine kränkende Rede reizt zum Zorn. Eine sanfte Antwort ist durchdacht und besteht aus den gezügelten Worten eines demütigen Herzens. Das bedeutet nicht, dass wir niemals offen sprechen oder dass wir von wahren Lehren abweichen sollen. Worte können Inhalte deutlich vermitteln und dennoch im Geiste sanft wirken. Im Buch Mormon gibt es ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie bei einer ehelichen Meinungsverschiedenheit eine positive Ausdrucksweise gebraucht wurde. Die Söhne Sarias und Lehis waren nach Jerusalem zurückgeschickt worden, um die Messingplatten zu holen und noch nicht zurückgekehrt. Saria glaubte, ihre Söhne seien in Gefahr. In ihr brodelte der Zorn und sie suchte nach einem Schuldigen. Betrachten Sie die Geschichte aus der Sicht ihres Sohnes Nephi. Denn meine Mutter hatte gemeint, wir seien in der Wildnis zugrunde gegangen. Auch hatte sie meinem Vater Vorwürfe gemacht und gesagt, er sei ein Mann mit Vision. Sie sprach, siehe, du hast uns aus dem Land unseres Erbteils hinweggeführt und meine Söhne sind nicht mehr und wir gehen in der Wildnis zugrunde. Überlegen wir einmal, was Saria sich wohl gedacht haben mag. Sie machte sich große Sorgen, weil ihre mitunter streitsüchtigen Söhne an den Ort zurückkehrten, wo das Leben ihres Mannes einst bedroht worden war. Noch dazu hatte sie ihr schönes Zuhause und ihre Freunde gegen ein Zelt in einer abgelegenen Wildnis eingetauscht, und das in einem Alter, in dem sie noch Kinder bekommen konnte. Ihre Sorgen hatten sie bis an die Belastungsgrenze gebracht, und es scheint so, als wäre sie heldenhaft, wenn auch nicht sehr vernünftig, aus einem fahrenden LKW gesprungen, um ihre Familie zu beschützen. Sie äußerte ihrem Mann gegenüber begründete Bedenken in der Sprache des Zorns, des Zweifels und des Vorwurfs. Eine Sprache, die die gesamte Menschheit erstaunlich fließend zu beherrschen scheint. Der Prophet Lehi schenkte der Sorge, die dem Zorn seiner Frau zugrunde lag, Gehör. Dann antwortete er mit gezügelten Worten in der Sprache des Mitgefühls. Zunächst bestätigte er, wie sich die Situation in ihren Augen darstellte. Und mein Vater sprach zu ihr, nämlich, ich weiß, dass ich ein Mann mit Visionen bin, aber wäre ich zu Jerusalem geblieben, wären wir mit meinen Brüdern zugrunde gegangen. Anschließend sprach ihr Mann ihre Sorgen über das Wohlergehen ihrer Söhne an, wie es der Heilige Geist ihm bezeugte. Doch siehe, ich habe ein Land der Verheißung erlangt und darüber freue ich mich. Ja, und ich weiß auch, dass der Herr meine Söhne aus den Händen Labans befreien wird. Und mit solchen Worten tröstete mein Vater meine Mutter in Bezug auf uns. Heutzutage besteht ein großer Bedarf an Männern und Frauen, die einander Respekt erweisen, trotz weitreichender Unterschiede im Glauben und im Verhalten und ungeachtet der tiefen Schluchten, die widersprüchliche Zielsetzungen voneinander trennen. Es ist unmöglich, genau zu wissen, was unseren Verstand und unser Herz prägt oder auch nur gänzlich die Umstände der Prüfung und Entscheidung erfassen zu können, vor denen jeder von uns steht. Was würde denn aus den bösen Worten werden, von denen Paulus spricht, wenn wir uns in unserer Meinung zunächst einmal von Einfühlungsvermögen für das Empfinden eines anderen leiten ließen? Mir ist vollkommen klar, dass auch ich Unzulänglichkeiten und raue Kanten habe. Aber ich bitte Sie dennoch eindringlich,
sich mit wohlwollender Rücksicht auf die Sichtweise ihres Gegenübers darin zu üben, die Frage zu stellen, was denkt er sich wohl dabei? Als ich unser Pfarrhaus mit Qualm füllte, handelte meine Frau in der mutigsten Art und Weise, die sie sich vorstellen konnte, um unseren Sohn zu schützen. Auch ich handelte als Beschützer, als ich ihre Entscheidung in Frage stellte. Erschreckenderweise spielte es gar keine Rolle, wer mehr im Recht war. Es kam vielmehr darauf an, dass wir einander Gehör schenkten und die Sichtweise des anderen verstanden. Die Bereitschaft, mit den Augen des anderen zu sehen, verwandelt böse Worte in solche, die Nutzen bringen. Der Apostel Paulus verstand dies und bis zu einem gewissen Grad können auch wir es erfahren. Das mag das Problem weder ändern noch lösen. Aber viel wichtiger ist, dass durch Worte, die Nutzen bringen, womöglich wir selbst verändert werden. Ich gebe demütig Zeugnis, dass wir mit einer mitfühlenden Ausdrucksweise Nutzen bringen können, wenn die erhabene Gabe des Heiligen Geistes unser Herz mit Einfühlungsvermögen in die Gefühle und Umstände anderer durchdringt. Er versetzt uns in die Lage, aus einer gefährlichen Situation eine heilige Stätte zu machen. Ich gebe Zeugnis von einem lebenden Erlöser, der uns liebt. Er sieht unser Herz und sorgt sich um das, was wir uns denken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We are deeply grateful.
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben und bedanken uns auch bei dem Institutschor aus Orem. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen um 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Die Versammlung am Sonntagvormittag beginnt unmittelbar im Anschluss. Wir haben nun die Freude, von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel zu hören, der unser Schlusssprecher sein wird. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Schlussgebet spricht anschließend Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der FAV. Elder.
Die Familienforschung und die Tempelarbeit zu beschleunigen, ist für die Errettung und Erhöhung der Familie äußerst wichtig. Bevor der umstrittene Schriftsteller William Saroyan 1981 seinem Krebsleiden erlag, sagte er vor Journalisten: Jeder muss sterben, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass bei mir eine Ausnahme gemacht wird. Was nun? Diese Frage, was nun, bezogen auf den Tod und auf das Leben nach dem Tod, bildet den Kern dessen, was die Seele bewegt und findet dank des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi im göttlichen Plan des Glücklichseins eine wunderbare Antwort. Wir lachen, wir weinen, wir arbeiten, wir spielen, wir leben und am Ende sterben wir. Hiob fragt kurz und bündig, wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Die Antwort lautet, dank des Sühnopfers des Heilands, unmissverständlich, ja. Wie Hiob diese Frage unter anderem einleitet, ist interessant. Er sagt, der Mensch, vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll, er geht wie die Blume auf und welkt. Denn für den Baum besteht noch Hoffnung. Ist er gefällt, so treibt er wieder. Sein Sprössling bleibt nicht aus. Und wie ein Setzling treibt er Zweige. Im Plan des Vaters geht es um die Familie. In einigen der ergreifendsten Schriftstellen dient dabei ein Baum mit seinen Wurzeln und Zweigen als Vergleich. Am Ende des Alten Testaments bedient sich Maleachi bei seiner Beschreibung des zweiten Kommens Christi wirkungsvoll dieses Vergleichs. Er spricht davon, dass alle Überheblichen und alle Frevler als Spreu verbrannt werden und weder Wurzel noch Zweig ihnen bleiben wird. Am Ende des Kapitels führt Maleachi diese tröstliche Verheißung des Herrn an. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land im Untergang weihen muss. Am Morgen der Wiederherstellung überbrachte Moroni dem jungen Joseph Smith bei dessen erster Unterweisung im Jahre 1823 die gleiche Botschaft. Christen und Juden in aller Welt nehmen den Bericht von Elia im Alten Testament an. Elia war der letzte Prophet vor der Geburt Jesu Christi, der die Siegelungsvollmacht des melchisedekischen Priestertums innehatte. Elia kehrte am 3. April 1836 zurück, und zwar im Kirtland-Tempel. Damit erfüllte er, wie er selbst verkündete, die Verheißung Maleachis. Er übergab die Priestertumsschlüssel für das Siegeln der Familien in dieser Evangeliumszeit. Die Mission von Elia wird durch den manchmal sogenannten Geist des Elia unterstützt. Elder Russell M. Nelson bezeichnete dies einmal als Manifestation des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt. Der Heiland hat ausdrücklich betont, wie unerlässlich die Taufe ist. Hat er doch gesagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Heiland selbst ließ sich taufen und gab uns damit ein Beispiel. Doch was ist mit denjenigen, die ohne Taufe gestorben sind? Am 11. Oktober 1840 schrieb Willate Kimball ihrem Mann, Elder Heber C. Kimball, der sich damals mit einigen anderen Aposteln in Großbritannien auf Mission befand, aus Nauvoo einen Brief. Erst wenige Tage zuvor hatte die Herbstgeneralkonferenz stattgefunden. Ich zitiere aus dem Brief von Willate. Wir hatten die am besten besuchte und interessanteste Konferenz seit Gründung der Kirche. Präsident Joseph Smith besprach ein neues, herrliches Thema, und zwar die Taufe für die Toten. Paulus erwähnt sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 29. Joseph hat durch Offenbarung eine Erläuterung dazu erhalten. Er sagt, die Mitglieder der Kirche haben das Recht, sich für ihre Angehörigen taufen zu lassen, die gestorben sind, bevor das Evangelium wiederhergestellt wurde. Wir handeln dabei stellvertretend für sie und verschaffen ihnen das Recht, in der ersten Auferstehung hervorzukommen. Er sagt, das Evangelium werde ihnen im Gefängnis gepredigt. Willate fügte hinzu, ich möchte mich für meine Mutter taufen lassen. Ist das nicht eine herrliche Lehre? Zitat Ende. Diese grundlegende Lehre, wie Familien zusammengeführt werden, haben wir Zeile um Zeile und Weisung empfangen. Im Mittelpunkt stehen die stellvertretend vollzogenen heiligen Handlungen, durch die Familien auf ewig verbunden werden. Wurzeln und Zweige werden aneinandergefügt. Die Lehre von der Familie steht eindeutig in Zusammenhang mit der Familiengeschichte und der Tempelarbeit. In den ersten Anweisungen, die der Herr offenbarte, sprach er von der Taufe für eure Toten. Gemäß der Lehre sind wir in erster Linie für unsere eigenen Vorfahren verantwortlich, und zwar deshalb, weil in der Ordnung des Himmels die Familie die Grundlage bildet. Die erste Präsidentschaft hat den Mitgliedern ans Herz gelegt, gerade den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen, die Familienforschung und den heiligen Handlungen für die eigenen Vorfahren oder die von Mitgliedern ihrer Gemeinde oder ihres Pfahls einen hohen Stellenwert einzuräumen. Wir müssen sowohl mit unseren Wurzeln als auch mit unseren Zweigen in Verbindung stehen. Der Gedanke, in den himmlischen Gefilden wieder zusammenzugehören, ist in der Tat herrlich. Wilford Woodruff zufolge lebte der Prophet Joseph Smith lange genug, um die Grundlage für die Tempelarbeit zu legen. Als er mit dem Kollegium der Zwölf zum letzten Mal zusammenkam, übertrug er ihnen ihr Endowment. Nach dem Märtyrertod des Propheten stellten die Heiligen den Nauvoo-Tempel fertig und tausende treuer Mitglieder wurden vor dem Auszug gen Westen durch die Siegelungsvollmacht gesegnet. Als 30 Jahre später der St. George-Tempel fertig wurde, sprach Präsident Brigham Young darüber, wie sehr es für die Ewigkeit von Belang ist, dass die errettenden heiligen Handlungen nun endlich sowohl den Lebenden als auch den Toten zur Verfügung stehen. Präsident Wilford Woodruff formulierte es einfach so: Es gibt kaum einen Grundsatz, den der Herr offenbart hat, über den ich mich mehr freue, als über die Erlösung unserer Toten, dass wir unsere Väter, Mütter, Frauen und Kinder am Morgen der ersten Auferstehung und im celestialen Reich als unsere Familie mit uns haben werden. Das sind großartige Grundsätze. Sie sind es jedes Opfer wert. Wir leben in einer großartigen Zeit. Dies ist die letzte Evangeliumszeit und wir spüren, ja, wie das Erlösungswerk in allen Belangen, die mit den errettenden Verordnungen zu tun haben, beschleunigt wird. In vielen Teilen der Welt gibt es jetzt Tempel, in denen diese errettenden heiligen Handlungen vollzogen werden können. In den Tempel zu gehen und dort geistig erbaut zu werden und Frieden, Zuflucht und Führung zu finden, ist ebenfalls ein großer Segen. Präsident Thomas S. Monson war noch kein Jahr Apostel, als er das Genealogiearchiv des Los Angeles-Tempels weihte. Er sprach darüber, dass unsere verstorbenen Angehörigen auf den Tag warten, wann sie und ich nach den Angaben forschen, die notwendig sind, um den Weg frei zu machen und darauf, dass wir ins Haus des Herrn gehen und das Werk verrichten, das sie selbst nicht verrichten können. Als Elder Monson am 20. Juni 1964 anlässlich der Weihung diese Worte sprach, waren auf der ganzen Welt erst 12 Tempel in Betrieb. In all den Jahren hingegen, seitdem Präsident Monson in den höchsten Gremien der Kirche tätig ist, sind 130 unserer 142 in Betrieb befindlichen Tempel geweiht worden. Mitzuerleben, wie heutzutage das Erlösungswerk beschleunigt wird, ist in der Tat ein Wunder. Weitere 28 Tempel sind angekündigt worden und befinden sich derzeit in Bau. 85% der Mitglieder wohnen nun maximal 320 Kilometer von einem Tempel entfernt. Auch die technologischen Neuerungen bei der Familienforschung werden immer ausgereifter. Präsident Howard W. Hunter hat im März 1995 gesagt, in den letzten Jahren sind wir dazu übergegangen, mit Hilfe der Informationstechnologie das heilige Werk der Verordnungen für die Verstorbenen zu beschleunigen. Die Rolle der Technologie wird vom Herrn selbst beschleunigt. Wir stehen aber erst am Anfang dessen, was mit diesen Werkzeugen erreicht werden kann. In den 19 Jahren seit diesem prophetischen Wort sind die technologischen Neuerungen unglaublich rasant angewachsen. Vor kurzem sagte mir die 36-jährige Mutter einiger junger Kinder: Unglaublich, vom Mikrofilm-Lesegerät im Center für Familiengeschichte sind wir nun so weit, dass ich, wenn die Kinder schließlich eingeschlafen sind, am Küchentisch, am Computer sitzen und an unserer Familiengeschichte arbeiten kann. Brüder und Schwestern, das Center für Familiengeschichte befindet sich nunmehr bei uns daheim. Bei der Tempelarbeit und der Familienforschung geht es nicht bloß um uns. Denken Sie an diejenigen jenseits des Schleiers, die auf die errettenden Verordnungen warten, die sie aus der Gefangenschaft im Gefängnis der Geister befreien. Unter Gefangenschaft versteht man den Entzug der Freiheit. Diejenigen, die sich in Gefangenschaft befinden, stellen sich vielleicht die gleiche Frage wie William Saroyan. Was nun? Eine treue Schwester hat von einem besonders geistigen Erlebnis im Salt Lake Temple berichtet. Nach einer stellvertretenden Konfirmierung vernahm sie im Konfirmationsraum den Satz: Der Gefangene wird freigelassen. Sie spürte die Dringlichkeit, die dieses Werk für diejenigen hat, die auf ihre Taufe und Konfirmierung warten. Daheim suchte sie in den Schriften nach dem Satz, den sie da vernommen hatte. Sie fand ihn in Joseph Smiths Erklärung im Abschnitt 128 im Buch Lehre und Bündnisse. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang ausbrechen. Lasst die Toten ewige Lobeshymnen auf den König Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt war, das verordnet hat, was uns befähigen würde, sie aus ihrem Gefängnis zu erlösen. Denn die Gefangenen werden freigelassen werden. Die Frage ist, was müssen wir nun tun? Der Prophet Joseph Smith hat uns ans Herz gelegt, dass wir im Tempel Aufzeichnungen über unsere Toten darbringen, die alle Annahme wert sind. Die Führer der Kirche rufen die heranwachsende Generation eindringlich dazu auf, auf diesem Weg bahnbrechend voranzugehen und die Technologie so zu nutzen, um den Geist des Elias zu verspüren, ihre Vorfahren ausfindig zu machen und für sie im Tempel die heiligen Handlungen vollziehen zu lassen. Viel von der schwierigen Arbeit, das Erlösungswerk unter den Lebenden und den Toten zu beschleunigen, wird von euch, jungen Leuten, geschultert. Wenn die Jugendlichen aus jeder Gemeinde nicht nur zum Tempel gehen und sich für ihre Vorfahren taufen lassen, sondern auch gemeinsam mit ihrer Familie und anderen Mitgliedern der Gemeinde Namen für diese stellvertretende Arbeit vorbereiten würden, welch ein Segen wäre das für sie selbst und auch für die gesamte Kirche. Unterschätzen Sie nicht den Einfluss der Verstorbenen bei ihren Anstrengungen und auch nicht die große Freude, wenn sie einst denen begegnen, denen sie geholfen haben. Die für die Ewigkeit bedeutsame Segnung, dass unsere Familie vereint sein wird, ist nahezu unvorstellbar. Von unseren Mitgliedern haben weltweit gesehen 51% der Erwachsenen noch nicht beide Eltern in den Familienstammbaum auf der Webseite Family Search eingetragen. 65% der Erwachsenen haben noch nicht alle 4 Großeltern angegeben. Bedenken Sie, ohne unsere Wurzeln und Zweige können wir nicht errettet werden. Die Mitglieder müssen diese grundlegenden Angaben ausfindig machen und eingeben. Wir haben ja endlich die Lehre, die Tempel und die Technologie, dank derer die Familie dieses herrliche Erlösungswerk vollbringen kann. Ich möchte gern eine Methode vorschlagen, wie man das angehen könnte. Die Familie könnte zu einem Stammbaumtreffen zusammenkommen, und zwar immer wieder. Jeder könnte dazu bereits vorhandene Aufzeichnungen, Geschichten und Fotos oder sonstige Andenken von Großeltern und Eltern mitbringen. Unsere jungen Leute erfahren gern etwas über das Leben ihrer Vorfahren, woher sie stammen und wie sie gelebt haben. Viele haben ihr Herz bereits ihren Vätern zugewandt. Die alten Geschichten und Fotos gefallen ihnen, und sie kennen sich mit der neuen Technologie aus und können Geschichten und Fotos einscannen und hochladen und im Familienstammbaum einem Vorfahren zuordnen. So bleiben diese Unterlagen für immer bewahrt. Natürlich besteht das Hauptziel nach wie vor darin, festzustellen, welche heiligen Handlungen noch erledigt werden müssen und die Namen für die wichtige Tempelarbeit aufzubereiten. In dem Heft »Meine Familie« wird genau beschrieben, wie sich Angaben, Geschichten oder Fotos zusammentragen und dann in den Familienstammbaum hochgeladen werden. Unsere familiären Verpflichtungen und Erwartungen müssen unser wichtigstes Anliegen sein, damit wir unsere göttliche Bestimmung bewahren. Wer noch eine zielführende Sonntagsbeschäftigung für die gesamte Familie sucht, die Beschleunigung dieses Werkes erweist sich als fruchtbarer Boden. Eine Mutter hat mir mit leuchtenden Augen erzählt, dass ihr 17-jähriger Sohn sonntags nach der Kirche an den Computer sitzt und Familienforschung betreibt und dass ihr 10-jähriger Sohn gern Geschichten von seinen Vorfahren hört und Fotos anschaut. Die gesamte Familie kann dadurch den Geist des Elia verspüren. Unsere wertvollen Wurzeln und Zweige müssen genährt werden. Jesus Christus hat stellvertretend sein Leben als Sühnopfer gegeben. Damit beantwortet er die elementare Frage des Hiob. Er hat für alle Menschen den Tod überwunden, etwas, was wir nicht für uns selbst tun können. Wir können jedoch stellvertretend die heiligen Handlungen vollziehen und für unsere Angehörigen wahrhaftig Befreier auf dem Berg Zion werden, sodass wir gemeinsam mit ihnen sowohl erhöht als auch errettet werden können. Ich gebe Zeugnis vom Sühnopfer des Heilands und davon, dass Gott gewiss einen Plan für uns und unsere Familie hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear and beloved Father in
Heaven. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind glücklich und dankbar für das Vorrecht, was wir hatten, als Familie hier versammelt zu sein, unter der Führung unseres geliebten Propheten und seiner Ratgeber und der Prophetenseher und Offenbarer, die wir bestätigen und die wir von ganzem Herzen lieben. Wir haben sie bestätigt, indem wir unsere Hände gehoben haben. Und wir möchten die Dinge tun, die wir gehört haben. Wir sind glücklich über deinen geliebten Sohn und sein Sühnopfer und möchten gehorchen, um seine Liebe für ihn zu zeigen. Wir sind dankbar und wir sind gesegnet. Hilf uns, dass wir dankbar sind für alles, was du uns gegeben hast. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor des Religionsinstituts ORM. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.